Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Heute klinge ich ja selber ein bisschen so wie du.
Ja,
ich habe es mir jetzt auch eingefangen. Kam irgendwie über die Leitung, muss das gekommen sein.
Ja, siehst du, also es gibt ja irgendwie inzwischen fließende Grenzen zwischen Viren und Computerviren.
Ja, zumindest da sind wir jetzt offenbar digital. Es funktioniert. Aber erstmal die Frage, wie geht's dir denn, Richard? Geht's dir gut? Wo erreiche ich dich? Wo treffe ich dich? Was treibst du gerade?
Ja, also ich habe diesen Virus-Quatsch da seit 3 Wochen. Aber inzwischen geht es mir eigentlich ganz gut. Mhm. Ich bin auch guter Dinge. Ich halte hier gerade die Neuausgabe von Wer bin ich? Ich habe das ja nach ewig langer Zeit, ne, nach 15 Jahren mal überarbeitet, aktualisiert.
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ja, was? Genau. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja,
ach Quatsch.
Ich meine, das Buch ist geschrieben 2006.
Ja.
Und da waren natürlich auch Zahlen drin und Erkenntnisse und so weiter, die einfach nicht mehr aktuell sind. Das habe ich alles erneuert. Und wir haben neue Probleme oder neue Fragen.
Ne? Zum Beispiel?
Also künstliche Intelligenz. Mhm. Ne, war 2006 noch nicht das große Thema, habe ich ein Kapitel zugemacht. Zum Klimawandel habe ich ein Kapitel gemacht und zur Arbeit.
Interessant.
Ja, und deswegen das Buch also mal so rundherum erneuert. Und parallel dazu ist eine Graphic Novel erschienen, die der Zeichner Jörg Hartmann gemacht hat, und das ist wunderschön geworden.
Das heißt, ich habe ja, wenn ich an Wer bin ich und wenn ja, wie viele denke, ne? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen und ich erzähle das, glaube ich, bei jedem privaten Treffen. Für mich taucht dann immer der junge, langhaarige, sehr leicht bekleidete Richard am Strand von was, Naxos?
Das war am Strand von Naxos und so fängt in der Tat auch die Graphic Novel an. Also das heißt, ich bin da zeichnerisch umgesetzt im Alter von Mitte, also da war ich ja Anfang 20.
Dann kriege ich das jetzt endlich mal als Bild.
Da kriegst du das als Bild, genau. Da siehst du mich sozusagen grübelnd unter dem blauen Himmel von Naxos.
Vielleicht sollte ich mir das gar nicht angucken, weil ich habe da so ein ganz bestimmtes Bild und ich sag dir auch, warum mich das immer so berührt hat, weil es mich an meine eigene Jugend wahrscheinlich erinnert, an die Leichtigkeit, die das alles hatte. Und es war ja nicht nur meine eigene Jugend, sondern die Welt war irgendwie in gewisser Weise leichter. Wir hatten auch unsere Themen und so weiter. Aber es war irgendwie einfacher. Die Dinge waren irgendwie klarer. Und ich kriege das oft mit, auch im Gespräch mit jungen Leuten. Und ich war neulich, abends war ich auf einer Autobahn unterwegs und habe so darüber nachgedacht und mich gefragt, ob wir, also unsere Generation, ne, ob wir eigentlich wirklich noch den Kontakt so zu den, das klingt jetzt so bescheuert, aber zu den jungen Leuten haben, ob wir dann eine Verbindung gerade verlieren, ob wir wirklich verstehen, was die treibt, ob wir wirklich kapieren, welche Nöte die auch haben, ob wir wirklich verstehen, wie einsam die sind, ob wir wirklich verstehen, wie, ja, teilweise deprimiert die sind, weißt du, wir neigen dann dazu, die so ein bisschen abzukanzeln und so mit dieser überheblichen Attitüde, jetzt kommt erstmal richtig ans Arbeiten und so weiter, das ist diese ganze verwöhnte junge Generation, aber die treiben ganz andere Themen, ganz andere Sorgen, als wir sie in unserer Jugend hatten. Ja, ich will jetzt nicht dieses Thema wieder aufmachen, aber du verstehst, was ich meine.
Und naja, aber weißt du, was diese Generation so stark von uns unterscheidet?
Sag mal.
Sie stehen vor einer gigantischen Aufgabe.
Ja.
Sie müssen die große ökologische Transformation schaffen, die wir verbockt haben.
Ja.
Weil wir schaffen es nicht.
Und wenn du dir mal anschaust, was in dieser Woche politisch passiert ist, ich meine, das Beben bei den Grünen, der Rücktritt der Grünen-Spitze, der gesamte Vorstand, der zurücktritt, die grüne Jugend, die sagt, wir gehen da jetzt auf.
Mich hat der Rücktritt der grünen Jugend, also des 10-köpfigen Vorstandes der grünen Jugend, viel, viel mehr.
Ja, das ist wirklich spannend.
Weil ich gehe davon aus, dass Nurimpur und Ricarda Lang genauso ersetzt werden. Ja, also durch Frau Brandner und durch jemand, der eher den linken Parteiflügel repräsentiert, wie Ricarda Lang das tut. Ich glaube, das macht am Ende gar keinen Unterschied. Aber wenn eine Partei ihren gesamten Jugendvorstand und auch noch 10 Leute verliert, ja, die dann sagen, wir verlassen sogar die Partei. Wir werden hier nicht gehört, wir werden nicht verstanden, wir brauchen eine völlige Veränderung der Gesellschaft, das geht uns alles nicht weit genug, die Klimapolitik, ökologische Herausforderung wird von den Grünen nicht ernst genommen, wir fühlen uns in unserer eigenen Partei nicht verstanden. Also ich wüsste kein Beispiel, dass es das in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, dass eine Partei auf diese Art und Weise den Anschluss verliert oder verloren hat an ihre eigene Jugendorganisation. Das finde ich viel historischer als den Austausch der Führungsfiguren.
Das ist interessant. Ja, offenbar gibt es da eine große Enttäuschung. Aber warum sind die in dieser Regierung sozusagen zum Prototypen der Hassfigur geworden? Mhm. Warum geht das alles mit den Grünen
nach
Hause?
Weil man das so boulevardesk einfach machen kann. Ja, wir haben ja schon mal eine Sendung dazu gemacht. Klar, man braucht, wenn es nicht gut läuft und wirtschaftlich läuft es nicht gut in Deutschland und in Zukunft möglicherweise noch schlechter, dann braucht man einen Prügelknaben, ja, und dann sagt man, das sind die Grünen mit ihren moralischen Bevormundungen, das sind die Grünen als Verbotspartei und da wird ihnen alles Mögliche unterstellt, Fleisch verbieten und wie auch immer und es wird dann noch ganz, ganz groß aufgebauscht.
Was
und
die nie gefordert haben.
Nein, das hatte so ein Trumpsches Niveau, ja, mhm. Also hinzugehen und sowas zu behaupten. Aber man braucht dann halt einen entsprechenden Schuldigen und die Grünen boten sich eben dafür an. Und die Grünen werden dadurch, dass sie versuchen, die ökologische Transformation in Deutschland voranzutreiben, völlig, völlig zu Unrecht angegriffen. Zu Recht vielleicht, ja, für misslungene Versuche wie das Heizungsgesetz und so weiter, alles richtig. Aber die Richtung, dass wir diese Transformation machen müssen, die ist völlig unstrittig, dass wir das tun müssen. Und insofern muss man die Grünen in Schutz nehmen. Meine Konflikte, die ich mit den Grünen habe, beziehen sich auf was anderes. Dass eine Partei, deren Markenkern der Pazifismus ist, diejenige Partei ist, die am entschiedensten dafür ist, auf militärische Stärke zu setzen. Die Partei, die damals groß wurde im Protest gegen die Stationierung von amerikanischen Raketen in Deutschland, die das heute einfach so hinnimmt und gut findet und so weiter. Damit habe ich gigantische Probleme. Damit wird für mich der Markenkern der Grünen vollkommen zerstört. Ja, das wäre ein harter Kritikpunkt, aber das ist nicht der Hauptkritikpunkt an den Grünen. Der Hauptkritikpunkt an den Grünen ist, dass sie im Interesse künftiger Generationen versuchen, die ökologische Transformation voranzutreiben, dass man da mit so einer billigen Karte, die wollen uns bevormunden, die wollen mir vorschreiben, wie ich zu leben habe und so weiter, also mit übelstem Stammtisch und zwar nicht nur von Seiten der AfD, sondern eben mit ähnlichen Argumenten auch aus der CDU, ja, das ist Unrecht, was ihnen da widerfährt.
Mhm. Aber tatsächlich spüren wir ja alle, dass da gerade ein deutsches System unter Druck gerät. Da kommt ja eine ganze Methodik sozusagen unter Druck. Ja, also wenn man sich die Probleme bei VW beispielsweise oder überhaupt in der deutschen Autoindustrie anschaut, dann ist man da auf den ersten Blick ja schwer irritiert. Ich meine, in der ersten Jahreshälfte 2024 machen VW, BMW und Mercedes, glaube ich, 26 Milliarden Euro Gewinn.
Ja.
Und gleichzeitig jaulen aber alle auf und sagen, um Gottes Willen, was passiert mit der deutschen Autoindustrie? Und ich glaube, der Aufschrei kommt absolut zurecht. Ja, also da droht gerade etwas, von dem wir noch gar nicht so richtig umrissen haben, was da eigentlich wirklich passiert. Mhm. Wir haben uns in verschiedene Abhängigkeiten begeben und ich finde, wir sollten auch mal eine Folge machen, tatsächlich um die Frage, was da gerade eigentlich wirklich mit der deutschen Wirtschaft passiert. Und dann stellt man fest, wenn man da mal genauer hinschaut, das hat nicht ganz, ganz viel mit den Grünen zu tun und das hat, es gibt auch nicht den einen Schuldigen, sondern da kommt ein ganzes
System. Liegt doch nicht an der Ampel.
Genau, da kommt
ja, es ist so einfach, die Ampel dafür verantwortlich zu machen. Ja? Also der ökonomische Bedeutungsverlust Deutschlands, ja, hat mit der Ampel fast nichts zu tun.
Mhm.
Allerhöchstens vielleicht, dass man sagen kann, dass bestimmte Dinge nicht geschehen. Aber dann möchte ich gerne von den Kritikern wissen, welche Dinge ganz konkret hätten denn geschehen sollen. Da kommt ja auch nichts.
Mhm.
Ja, also dass die Chinesen in der Lage sind, sehr, sehr gute E-Autos zu bauen, die deutlich günstiger produziert werden können, als sie bei uns produziert werden können. Wir können gar nicht so günstig produzieren. Ja, da müssen alle entsprechenden Gesetze, Tarifvereinbarungen und was weiß ich was brechen, ja, und würden in einen mörderischen Wettbewerb geraten, den wir nur verlieren können. Diese Entwicklung hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wer Bundeskanzler ist oder welche Partei Deutschland regiert.
Mhm.
Ja, irgendwann hat alles auch mal seinen Zenit überschritten. Wir waren über Jahrzehnte auf dem Automobilsektor, ja, ein ganz großer Gewinner. Ja, und irgendwann hat sich das Ganze geändert. Wir haben häufig genug darüber gesprochen. Na, E-Autos kann jeder bauen, anders als sehr, sehr hochwertige Verbrennungsmotoren, was ja sehr viel komplizierter ist und die Deutschen natürlich immer mit zur Weltspitze gehörten und das Know-how auch international geschätzt wurde. Aber E-Auto kann jeder, kann Tesla, können die Chinesen, kann auch morgen Vietnam bauen. Und die können uns alle preislich unterbieten, und wenn die Software gut ist oder sogar besser ist, dann werden sie sich auf dem Markt auch durchsetzen, durch den Preis und durch die Software. Und das ist eine Entwicklung, da kannst du auch jetzt nicht den einzelnen VW-Manager oder BMW-Chef oder sowas für verantwortlich machen. Da kannst du doch gar nichts gegen machen, oder?
Naja, also ich ein bisschen anders sehe ich das tatsächlich schon. Also ich frage mich, sind wir tatsächlich veränderungsbereit? Wenn du dir Sonntagsreden von Politikern anhörst, und es ist egal, welche Partei es ist, dann wirst du das immer wieder hören. Dann hörst du sozusagen das Mantra der Veränderung, der Transformation. Christian Lindner sagt jetzt aber, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, Transformation. Ich denke, ja gut, also wenn jemand in politischer Verantwortung und dann auch noch der Bundesfinanzminister sagt, ich kann das Wort Transformation nicht mehr hören, kommt mir zu den Ohren raus oder so.
Hat den Schuss nicht gehört.
Ja, also auf jeden Fall haben wir dann ein Problem.
Das soll alles bleiben, wie es ist?
Also, das ist für mich exakt die Übersetzung davon.
Also nicht Transformation heißt Stagnation.
Exakt, das ist der Punkt. Und ich frage mich, ob sozusagen der Kernvorwurf und auch das Scheitern dieser grünen Spitze damit zu tun hat, dass die Grünen tatsächlich so ziemlich die einzige Partei sind, die dem Land und auch der Wählerschaft regelmäßig genau das zumuten und sagen, pass auf, wir meinen das aber ernst. Wir müssen tatsächlich uns verändern. Und wir haben ja sehr, sehr lange Zeit in diesem Land von der Substanz gelebt. Und wenn du dir mal anschaust, was wir alles nicht gemacht haben, was wir alles nicht auf die Reihe gekriegt haben, es müsste jetzt sich alles im Einzelnen deklinieren, bei den Stromtrassen, die wir hätten bauen können, als das Geld noch da war und so weiter, bis hin zur tatsächlichen Frage, wollen wir zum Beispiel die E-Mobilität, ja, in einem so wichtigen Markt wie Deutschland, wollen wir Deutschland zum Leitmarkt dafür machen? Wollen wir das wirklich ernsthaft? Oder wollen wir uns mit Dieseltricks und der Konzentration auf den Markt China sozusagen irgendwie weiter durchwurschteln, obwohl wir wissen, dass das eine sehr, sehr riskante Strategie ist. Also da sind schon tatsächlich viele, viele Fehler gemacht worden. Und wenn man sich das jetzt auch wieder anschaut, das exorbitant teure Rentenpaket zum Beispiel der SPD, ja, das jetzt im Herbst ansteht, das Tariftreuegesetz, das Nachdenken wieder über einen höheren Mindestlohn, vorbei sozusagen an Lohnfindungskommissionen und so weiter, ja, das alles ist im Kern eine gute Sache, aber wenn du mit Leuten aus der Wirtschaft sprichst, dann sagen die dir, naja, also für unsere krisengebeutelte Wirtschaft gerade, ist das gerade Gift, ja, weil wir sind zu teuer, wir können schon seit langer Zeit nicht mehr mithalten. Und ich glaube, wir haben uns zum Beispiel, was die Autoindustrie angeht, auch da lange was vorgemacht. Ich meine, was haben wir gemacht? Da gibt es diese sehr gut bezahlten Facharbeiter, Plätze in Wolfsburg beispielsweise, diese teuren Jobs, ja, im Hochlohnland Deutschland, die haben wir im Wesentlichen subventioniert, indem wir dann Exporte immer wieder zum Beispiel nach China hochgezogen haben. VW hat jedes zweite Auto irgendwann in China verkauft. 5-6 Milliarden Gewinn jedes Jahr kam aus China zurück nach Wolfsburg. So, dieser Export, den kannst du jetzt nicht mehr hochziehen, der funktioniert nicht mehr, weil die Chinesen ihre eigenen Autos bauen und es sind andere Autos, es sind E-Autos. Und die andere Möglichkeit war, direkt dort vor Ort Werke zu bauen. Ich glaube, VW hat fast 40 Werke in China und dort bauen die mit Hilfe sehr billiger chinesischer Arbeitskräfte, bauen die Autos und verkaufen sie dann in alle Welt und machen dort auf diese Art und Weise Gewinn. Das waren sozusagen die zwei Möglichkeiten und das hat darüber hinweg getäuscht, dass der Standort Wolfsburg und andere in Wahrheit seit langer Zeit nicht mehr konkurrenzfähig sind. Mhm. Ich meine, das konnte man alles sehen und das hörst du auch, wenn du mit Automobilexperten sprichst, die sagen dir, guck mal, da gibt es ein Thema und das gibt es seit sehr langer Zeit und diese 26 Milliarden Euro Gewinn, die da jetzt in der ersten Jahreshälfte angefallen sind, die sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir diese tiefen strukturellen Probleme haben. Ja, dann geht's
aber jetzt nochmal, ich hatte ja am Ausgangspunkt gesagt, was würdest du denn tun, wenn du dieses Land regieren würdest? Ja, also was kann man der Politik ganz konkret vorwerfen, was sie im Fall der Automobilindustrie falsch gemacht hat?
Naja, also an dem Punkt, also Automobilindustrie ganz konkret. Und nochmal, ne, ich bin nicht Politiker, ich kann nur analysieren und ich rede mit Leuten. Aber wenn du dir das anschaust, es ist seit sehr langer Zeit absehbar, was in China passiert. Das ist für die deutsche Autoindustrie, auch diese Konzentration, ich sag's nochmal, auf diesen chinesischen Markt, war möglicherweise ein Fehler. Ja, wir haben dort unser Geld verdient und haben irgendwie nicht sehen wollen, dass die chinesische Regierung irgendwann mal E-Mobilität, und da reden wir über die Jahre 2015, 16, 17, gesagt, das machen wir jetzt. Und die Diskussionen damals in China waren exakt die gleichen, wie wir sie heute auch haben, hier in Deutschland. Ja, fehlende Ladeinfrastruktur, die Reichweite der Batterien, das ganze Thema technologisch, dieser E-Schrott und so weiter. Und die haben es einfach durchgezogen, und zwar indem sie an der gesamten Wertschöpfungskette entlang das ganze Ding hochgezogen haben, weil sie sehr smart kapiert haben, der Kern der Wertschöpfung bei einem E-Auto ist die Batterie. 40% kommt aus der Batterie. Das heißt, du gehst hin und investierst wirklich in Grundlagenforschung, Batterieforschung, Zellfertigung, du verstehst die Zellchemie, du versuchst das zu optimieren, du gehst da wirklich rein. All das sind Dinge, die wir nicht gemacht haben. Das
ja, zweite aber ist, die hätten wir vor 20 Jahren, mindestens ja. Vor 22 Jahren ist BYD gegründet worden, ne, der größte chinesische Automobilhersteller.
Ja, ja, aber die sind ja auch erstmal ein Technologiekonzern, ne? Die sind ja, genau, kommen ja gar nicht aus dem Autobau.
Ich weiß, aber die sind, genau, das ist ja, wie es heute läuft. Das ist ja nicht anders als bei Tesla auch.
Richtig.
Ja, also im Grunde genommen war ja vorher erstmal das ganze Software-Know-how da, ja, und man kommt aus dem entsprechenden Technologiebereich, und wenn man da gut ist, dann kann man alles, und dann kann man auch E-Autos bauen. Mhm. Das ist eine ganz andere Entwicklung, ne, als früher beim Verbrenner, wo man aus der klassischen Ingenieurskunst herauskam. Ja, und in engster Zusammenarbeit mit der Stahlindustrie und mit der Chemieindustrie und so weiter. Und heute sind Automobilfirmen Anhängsel von Hightech-Konzernen. Das hat sich ja völlig verändert. So, aber diese Umstellung hätte man in Deutschland vor 20 Jahren machen müssen. Und man hätte die Umstellung machen müssen zu einem Zeitpunkt, als das alles lief wie geschmiert. Mhm. Der chinesische Markt, ein Riesenaufholmarkt, ja, wo wir zum Teil über 40% unserer Autos verkauft haben. Und ich meine, in dem Moment, wo du gewinnst, denkst du doch nicht, dass du alles anders neu erfinden musst und radikal transformieren musst. Mhm. Es sind ja im Grunde genommen die Jahre, wo es gut läuft. Ne? Das war natürlich überwiegend die Merkel-Zeit. Ja, in der Zeit, wo es gut lief, haben wir die Investitionen in die Zukunft verpasst. Und zwar wirtschaftlich und politisch. Mhm. Und die jetzige Regierung muss das auslöffeln. Und die nächste Regierung wird es noch schlimmer haben, weil die Wirtschaftsprognosen sind unheimlich schlecht. Ich wundere mich extrem darüber, dass wir überhaupt noch Leute haben, die gerne Bundeskanzler werden wollen. In dem, was jetzt auf Deutschland zukommt, wer auch immer gewählt wird, wird sich dann sofort anhören müssen, dass er noch schlechter ist, als die Ampel das war. Jede Regierung, die jetzt kommt, wird die schlechteste Regierung sein, die wir in Deutschland je haben. Weil die Leute den jeweils Regierenden natürlich auch die Schuld für strukturelle Versäumnisse anlasten, für die sie nicht verantwortlich sind.
Genau. Aber wie gesagt, all das konnte man sehen. Man konnte sehen, wie die Chinesen sich ganz strategisch seit langer Zeit, ne, die Rohstoffe, die man braucht, auch die seltenen Erden,
die haben sie im eigenen Land
und so weiter. Die haben sie im eigenen Land zum Teil, beziehungsweise wir hätten die ja zum Teil auch, aber wir sind nicht bereit, die Umweltsauerei dafür in Kauf zu nehmen, die damit dann hergeht. Ne? Das ist ja der entscheidende Punkt dabei. Ja,
wir haben die auch nicht in dem Ausmaß wie China.
Die haben es einfach gemacht. Und ich sag mal, diese klassischen deutschen Industrie, Cluster, ja, diese Industrie des 19. Jahrhunderts, ja, die im Wesentlichen diesen deutschen Wohlstand aufbaut auf Stahl. Ich meine, es sind ja lauter Weltnamen, die man dann jetzt in diesen Tagen hört, die plötzlich alarmierende Schlagzeilen machen, ja. Volkswagen, ThyssenKrupp und wie sie alle heißen, das sind genau, oder BASF, das sind genau diese Firmen, über die du redest, wenn du sagst, was hat eigentlich diesen deutschen Wohlstand begründet? Und die waren ja alle, es hat Roman Plätter dieser Tage in einem sehr, sehr lesenswerten Artikel über den Zustand der deutschen Wirtschaft in der Zeit beschrieben, die waren alle sozusagen so eng miteinander verflochten, ja, also ThyssenKrupp baut den Stahl für Volkswagen und die wiederum verlassen sich auf die Chemieindustrie, ja, die sie brauchen, und die wiederum braucht Maschinenbauer und die wiederum brauchen kleine Handwerker, die ihnen die ganzen Komponenten für diese Maschinen liefern und so weiter. Dann hatten wir billige Kohle und wir hatten sehr viele Arbeitskräfte. Das heißt, wir waren in ganz vielen Bereichen.
Wir hatten billiges russisches Gas.
Das meine ich. Wir waren in ganz vielen Bereichen, waren wir konkurrenzfähig, ja, wir waren günstig, und dieses Geschäftsmodell ist sozusagen seinem eigenen Erfolg zum Opfer gefallen, wenn man so will. Und jetzt geht es um die Frage, woher kommt der große neue Deutschlandplan? Nun nochmal zurück zu den Grünen, Richard. Die Tatsache, dass da jemand hingeht und sagt, pass auf, wir werden uns ändern müssen. Etwas, was nochmal, was in, ich sag mal, keine Sonntagsrede, die ohne diese Beschwörung auskommt. Aber wenn du dann dir anschaust, was tatsächlich passiert, dann ist es im Wesentlichen immer ein Weiter-so.
Ja.
Die FDP nennt es Technologieoffenheit, ja, um irgendwie zu sagen, du, lass uns bloß nichts ändern, alles weiter wie gehabt.
Genau.
Und die Leute merken aber, irgendwas an dieser Geschichte stimmt nicht mehr.
Ja.
Und lassen dann die Wut sozusagen an den Grünen aus.
Ja,
man,
ja,
trifft es Leute wie Ricarda Lang und andere, ja, also nach dem Motto, aber die wollen uns jetzt das alles wegnehmen, obwohl sie selber in Wahrheit längst wissen, das ist endlich, was da passiert. Kannst du mir mal erklären, dieses Wort Transformation, von dem, ja, Christian Lindner sagt, ich kann es nicht mehr hören.
Ja.
Aus welcher Zeit kommt das? In welchem Kontext wurde das geboren? Und was bedeutet das eigentlich? Wann, ja, wurde das erste Mal benutzt? Weil es wird ja im Moment inflationär gebraucht.
Ja, also das erste Mal, dass es zumindest, also vielleicht nicht als Wortgebrauch, ne, aber dass es zum ersten Mal so ein Terminus wurde, der in aller Munde war, war 1944.
Okay.
Als Karl Polanyi sein Buch geschrieben hat, The Great Transformation.
Und Karl Polanyi, da taucht das im Titel auf.
Da taucht das im Titel auf, also die große Transformation. Das Buch ist in England und in Deutschland erstmal nicht wahrgenommen worden, wurde aber in den 80er Jahren plötzlich wiederentdeckt.
Mhm. Ne?
Und dann wurde es ein ziemlich großes Thema, hat auch für die Grünen eine gewisse Rolle gespielt. Aber dass die eigentliche Kernthese von Polanyi, der ein Linker ist, kein radikaler Linker oder ein Linker war.
Österreicher, ne?
Ungarisch-Österreicher, genau. Der in die These aufgestellt hat, dass der Kapitalismus, ja, eine gigantische, nicht nur Transformation der Wirtschaft geschaffen hat.
Mhm.
Ja, eine beispiellose Erfolgsgeschichte, wie wir alle wissen, ne? Noch nie ist das Wirtschaftswachstum und der allgemeine Wohlstand so sehr gestiegen wie in den letzten 200 Jahren seit dem Beginn der kapitalistischen Produktionsweise. Aber dass wir dafür auch einen Preis bezahlen, weil diese große Transformation hat natürlich nicht nur die Wirtschaft verändert, sondern auch die gesamte Gesellschaft verändert.
Mhm.
Die Wirtschaft ist nach Polanyi der Taktgeber geworden für die gesellschaftlichen Veränderungen. Und nicht mehr, was es vorher gegeben hat, ne? Wo es die Kirche gewesen ist und Feudalstrukturen und klassische Ordnungen und Traditionen und so. Das ist alles auf diese Art und Weise quasi hinweggespült worden. Und übrig bleibt am Ende nur noch das zweckrationale wirtschaftliche Denken. Und insofern hat sich das Abendland von einer Ständegesellschaft, einer Traditionsgesellschaft, einer Statusgesellschaft und so weiter verändert in einen Markt. Und der Kapitalismus hat diesen wahnsinnigen Wirtschaftswachstum gebracht, aber er hat eben auch ganz viel Traditionelles zerstört. Und das ist natürlich deswegen heute so aktuell, weil das natürlich eine Kritik ist, die heute ganz viel kommt. Ja, die es von links gibt und die es von rechts gibt. Und mein letzter Gesprächspartner in meiner Sendung, Patrick Dinian, ja, also ein konservativer Amerikaner.
War super Ding. Fand ich hochinteressant irgendwie.
Ja, also erzkonservativ, muss man ja sagen. Ne? Das
ist ja, ja.
Wiederkehr von mehr Nationen, mehr Familie, ja, mehr Tradition und so weiter sich wünscht. Aber die gleiche Argumentation. Ja, der Liberalismus, wie er das sagt, ja, hat die sozialen Bindungen zerstört. Mhm. Man ist in keinen festen Strukturen mehr, man fühlt sich nirgendwo mehr zugehörig und
genau.
So weiter. Und das ist alles schon eine These des Linken, ja, Polanyi, von 1944, die große Transformation. Und wenn der Begriff bei den Grünen dann irgendwann gut ankam und dann von dem Zukunftsrat da 2012, 2013 aufgegriffen wurde und Polanyi explizit aufgegriffen wurde, dann deswegen, weil man gesagt hat, wenn Ökonomie sich verändert, ja, und im Augenblick verändert sich die Ökonomie rasant durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung hat sie sich verändert. Das erleben wir jetzt alles, die ganzen Folgeerscheinungen davon. Dann muss das durch staatliches Handeln begleitet werden. Und ohne eine Begleitung von staatlichem Handeln und dem reinen Überlassen des freien Marktes werden wir auch die ökologische Transformation nicht schaffen. Und das ist quasi die Aktualität von Polanyi, dass man sagt, was damals bei der großen Transformation passiert ist, dass die Wirtschaft dominant wurde gegenüber der Politik.
Mhm.
Das müsste in einer nächsten großen Transformation möglicherweise wieder eingeschränkt werden, weil der freie Markt alleine die ökologische Katastrophe nicht verhindern kann.
Ja, meine Ökologie, Klimawandel, ne, das ist auch so ein Wort, das vielen zu den Ohren rauskommt, das können die Leute nicht mehr hören. Leute sagen, du, wir haben gerade ganz andere Sorgen. Man hat das Gefühl, Klimawandel, auch Klimaveränderung, das ist etwas, das ist eine Frage von Ideologie. Also wo stehst du? Glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? Also das hat nichts mehr mit Wissenschaft irgendwie zu tun. Und es ist schon.
Es wird wie Religion wahrgenommen,
ja,
oder?
Genau. Ja, genauso wie eine Wärmepumpe. Ich denke immer, lass es doch da, wo es ist. Eine Wärmepumpe ist einfach nur eine andere Technik zu heizen. Ja, das ist es. Mehr, es ist keine Raketenwissenschaft und schon gar nicht eine Religion und schon gar keine Ideologie.
Nee.
Es ist einfach nur eine andere Art zu heizen.
Wenn ich das Wort Klimaideologie höre. Ja, also ich meine, klar, es gibt ein paar Menschen, die glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel. Das dürften in Deutschland unter 5% sein. Ja, aber das Wort Klimaideologie wird auch von jenen in den Mund genommen, die genau wissen, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Einfach nur, um den Grünen zu schaden. Mhm. Und ich meine, für solche Spielchen ist eigentlich keine Zeit. Also der Ernst der Situation hat sich ja nicht verändert. Dadurch, dass wir jetzt die Kriege haben in Nahost oder den Krieg in der Ukraine oder sowas, hat doch an der Dringlichkeit etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun, überhaupt nichts geändert. Aber die mediale Aufmerksamkeit, die liegt nicht auf dem Klima im Augenblick. Mhm, genau. Und deswegen kann man jedem, der sagt, Klima ist aber eigentlich das allerwichtigste Thema, und das ist auch meine Meinung, ja, dem kann man dann Ideologie vorwerfen. Das ist ganz schlimm, was da passiert.
Ja, wir haben, Julia Nieder-Rümelin hat gerade einen sehr guten Text geschrieben, ich glaube bei den Kollegen in der Welt war es, wo er irgendwie beschreibt, warum wir heute Kulturkampf haben statt Klassenkampf und sagt auch, und das ist ja wirklich interessant, wenn man sich das mal anschaut, ich meine, die neue Arbeiterpartei ist die AfD. Das ist das, was diese Landtagswahlen auch in Ostdeutschland jetzt deutlich gezeigt haben. Wenn du dir mal das genau anschaust, bei den Arbeitern haben die 30% zum Teil. Während mit Sabine Rennefanz dieser Tage darüber gesprochen, Kollegin, die viel für den Spiegel auch schreibt, die selber, glaube ich, in Eisenhüttenstadt oder in der Nähe aufgewachsen ist. Und die sagt, die SPD zum Beispiel, also da lösen sich ganze Milieus auf, die SPD wird wahrgenommen als Partei für Bürgergeldempfänger. Das ist nicht mehr die Partei der Arbeiter. Mhm. Die Partei der Arbeiter ist die AfD. Die fühlen sich von denen verstanden. Mhm. Und Julia Nieder-Rümelin beschreibt das und sagt, das ist ein altes Ding, das da wieder kommt. Schon vor 100 Jahren hat sich die Rechte als Jugendbewegung inszeniert mit sozusagen linken Strategien. Und das fand ich sehr interessant irgendwie, ja, wie er das beschreibt und sagt, das war auch immer der Konflikt zwischen Marine Le Pen und ihrem Vater. Ja, der Vater, der diese sehr harte rechtsradikale Bewegung in Frankreich irgendwie gründet und dann ist dieses ganze, dieses nationalistische, ekelhafte Braune, da ist alles da. Und das reicht sozusagen, um in einer bestimmten Nische bestimmte Leute anzusprechen. Aber der Trick von Marine Le Pen, seiner Tochter, um die wirklich erfolgreich zu machen und plötzlich satisfaktionsfähig sogar zu machen, ja, und sozusagen in Schlagdistanz tatsächlich irgendwie zu bringen, wenn es um die Frage geht, wer regiert demnächst Frankreich, der Trick bestand darin, die sozusagen dann nach links zu öffnen, ja, und mit linker Symbolik, mit linker Sprache, mit linken Aktivitätsmustern zum Teil, dann dem zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist sehr interessant.
Das ist insofern auch immer interessant. Es war ja das größte Missverständnis des Kommunismus, zu denken, dass Arbeiter genuin links sind. Also es gab natürlich eine Zeit, in der das zusammenfällt. Das ist die Zeit, als die SPD zwischendurch sogar verboten war, ne? Die Sozialistengesetze von Bismarck, also in der Anfangszeit, als die SPD eine radikal linke Partei war gegen den preußischen Obrigkeitsstaat. Ja, und gegen genau. Eine Zeit, in der es keine Rente gab, in der es keine Krankenversicherung gab, wenn dem Arbeiter die Hand in die Kreissäge gekommen ist, dann hat er eben Pech gehabt und so weiter und so weiter. Und dieser ganze, die Gewerkschaftsbewegung und so weiter, das war natürlich die Zeit, in der sehr viele Arbeiter, wenn sie denn überhaupt politisch dachten. Ne? Ganz viele haben ja überhaupt nicht politisch gedacht, aber die politisch gedacht haben, die waren links. Das ändert sich doch schon in der Bundesrepublik. Mhm. Als die Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards in Wirtschaftswunderzeit dermaßen erfolgreich ist, dass viele Arbeiter einen sozialen Aufstieg sondergleichen hinlegen konnten, ein Auto fahren konnten, sich alles leisten konnten, wovon ihre Eltern nur geträumt hatten, ja, wo die noch mit 7 Kindern irgendwo im Hinterhof gewohnt haben und jeden Tag gab es Kappes zu essen, ja, also was für eine Entwicklung auf einmal, Und da fingen die Arbeiter ja schon an, in den 60er Jahren vermehrt CDU zu wählen. Also diese Legende, dass die SPD, die bundesrepublikanische SPD eine Arbeiterpartei ist, die hat doch allerhöchstens mal für 20 Jahre gegolten. Und danach hat sich das verändert. Und es ist auch nicht so, dass Arbeiter nun genuin links sind und immer dem Fortschritt zugewandt. Ja, sondern, also die einzigen, die nie dem Fortschritt zugewandt sind, sind die Bauern. Ja, die waren immer auf der rechten oder auf der konservativen Seite. Ja, und bei den Arbeitern ist das sehr, sehr durchwachsen. Mhm. Und wenn man sagt, wer sind denn jetzt diejenigen, die jetzt hier so für große gesellschaftliche Veränderungen und so weiter stehen? Also die Anzahl der Menschen, die harter, körperlicher Arbeit nachgehen und die gleichzeitig gegen die Klimakatastrophe protestieren, die ist ganz, ganz klein und überschaubar. Auch die Gewerkschaften sind hier eher ein Bremsklotz als irgendwie Treiber einer Entwicklung hin zur großen ökologischen Transformation.
So, und das ist genau der Punkt, den Julian Niederrümelin macht, was dann sozusagen die Konsequenz daraus ist. Und das ist auch das, was Sabine Rennefanz neulich sagte. Wir erleben gerade, wie ostdeutsche Wähler crashen dieses traditionelle deutsche Parteiensystem. Und der Rücktritt jetzt dieser grünen Spitze ist sozusagen nur, wenn man so will, die Speerspitze dieser Erosion, die da offensichtlich beginnt. Er sagt eben, dass die nochmal am Beispiel Le Pen, ja, ist wirklich interessant. Der Vater, der sozusagen dieser rechtslibertär-nationalistische harte Typ ist mit diesen faschistischen Auffassungen, Antisemitismus, Anti-Islamismus, das ganze Ding. Dann kommt die Tochter, distanziert sich von dem, ja, marginalisiert diese nationalen Rechtsaußen, diese harten Rechtsausleger und bringt plötzlich so eine sozialistische Programmatik da rein, ja, und macht im Grunde etwas, was ja, das beschreibt Niederrümelin, was eigentlich der Nationalsozialismus auch gemacht hat. Ja, das Wort Sozialismus steckt da auch drin. Mhm. Und wenn man sich das mal in Frankreich anschaut, und da ist eben die Befürchtung, was passiert auch dann irgendwann in Deutschland, in Italien ist das ja auch schon passiert. Die sozialistische Partei in Frankreich gibt es nicht mehr. Die sind weg. Das ganze Parteiensystem hat sich quasi pulverisiert. In Italien hat es damals begonnen. Die waren diesbezüglich immer schon der Vorreiter. Das hat sich kompletto erledigt. Und die Frage ist natürlich, ist es das, was wir gerade jetzt hier in Deutschland sehen? Ist es das, was wir sehen zum Beispiel mit Blick auf die SPD, wo man sich darüber freut, dass man ja wenigstens jetzt irgendwie noch 6-7% bekommen hat, teilweise in Ostdeutschland, so nach dem Motto, wir sind ja nicht wirklich viel schlechter geworden. Wenn man sich die FDP mal anschaut, die in Brandenburg von, ich glaube, 12.000 Leuten noch gewählt worden ist und mittlerweile hinter der 0,8%. Tierschutzpartei.
Ja, genau. Und hinter der Tierschutzpartei, ja.
Ja. Also, was passiert denn da? Wann bist du noch von Relevanz? Bis zu welchem Punkt kannst du dann für dich noch in Anspruch nehmen und sagen, na gut, aber wir wollen trotzdem bitteschön die Regierung führen? Das ist ja die Frage, mit der sich wahrscheinlich auch gerade Christian Lindner quält. Und der Frage, bin ich eigentlich noch der richtige Parteivorsitzende?
Also, es sind in der letzten Umfrage vor 2 Tagen oder 3 Tagen, kriegt im Bund die FDP noch 3,5%.
Überleg mal.
Ja, damit dürfte sie so irgendwo in dem Bereich liegen, wo auch die Freien Wähler oder sowas liegen.
Ja. Man merkt doch dieses Krummeln in der CDU, ne? Also man könnte ja sagen, na, da stehen ja diese 30% so an Umfragen. Aber ich merke, dass wenn man mit den Leuten redet, das macht die nicht glücklich. Die spüren, dass das ganz schnell sich alles ändern kann. Und zwar spätestens dann, wenn du möglicherweise die nächste Wählerenttäuschung produzierst. Und wenn du sozusagen es nicht schaffst, dieses Land, das gerade ein Problem hat, weil sozusagen das alte deutsche Wirtschaftsmodell, ja, mit billiger russischer Energie auf der einen Seite und diesem riesigen chinesischen Absatzmarkt auf der anderen Seite, genau, dass beide Säulen hauen sie dir plötzlich weg. Und deswegen brauchst du dringend einen neuen Plan für Deutschland. Und dann ist die Frage, woher soll der kommen? Und wenn Friedrich Merz da oder wer auch immer es dann sein wird, nicht liefert, dann weiß ich nicht, wie dann die übernächsten Wahlen
aussehen. Aber da drehen wir uns natürlich im Kreise, weil wie soll er liefern? Ja, also so bräuchte es eine Art Marshallplan. Du musst ja sagen, wir müssen aufpassen, dass wir mit der Automobilindustrie nicht den Fehler wiederholen, den wir im Bergbau gemacht haben. Mhm. Wir haben ja sehr lange Museumsbergbau betrieben. Das heißt, wir haben also zu einem Zeitpunkt, als der Bergbau schon lange, lange nicht mehr rentabel war, einfach damit es nicht zum Verlust der Arbeitsplätze kommt, mit Milliarden und Abermilliarden den Bergbau, der nicht international konkurrenzfähig mehr war, immer noch weiter subventioniert. Mhm. Und die Gefahr besteht natürlich auch darin, dass wir das mit der Automobilindustrie machen und man sich immer fragen muss, all die Milliarden, die dann da reingehen, wären die nicht an anderer Stelle besser aufgehoben in entsprechende Zukunftstechnologien? Und eigentlich erlebe das auch sehr viel, wenn ich mit CEOs von Unternehmen spreche oder mit Verbänden und so. Mhm. Es ist die große Suche danach, was könnte das künftige Wirtschaftsmodell für Deutschland sein? Da wir in Digitalisierung nicht zu den führenden Nationen gehören, aber sehr gut darin waren, moderne digitale Technik in alte Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel das Auto, ja, einzubauen, ja, stehen wir jetzt vor dem Problem, was ist, wenn diese Geschäftsmodelle wegfallen? Mhm. Ja, mit was können wir haben ja im Grunde genommen so ein bisschen den Argentinien-Moment. Ne, Argentinien, eines der vier reichsten Länder der Welt in den 20er Jahren, verschläft die zweite industrielle Revolution. Und weil man denkt, ja, mit Fleisch sind wir so unendlich reich geworden, das funktioniert doch. Mhm. Ne, und dann hat man immer weiter und weiter auf seine Fleischwirtschaft gesetzt und nicht kapiert, dass man stattdessen hatte anfangen müssen, Autos zu bauen und Flugzeuge und die Maschinenbau.
Transformation.
Und so. Genau, und dann hat man das versucht, dann später nachzuholen und dann war es zu spät und das hat nicht mehr geklappt. Und so ein bisschen stehen wir auch vor diesem Argentinien-Moment. Wenn wir also jetzt hingehen und uns darauf in erster Linie konzentrieren, wie wir die 800.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten, die ja übrigens nur die Spitze des Eisbergs sind, ne? Denn es leben insgesamt einschließlich der Zulieferindustrie im deutschsprachigen Raum, hier ist auch Österreich genau, mit angesprochen, ja, ja, über 2 Millionen Arbeitsplätze von der Automobilindustrie. Und wir können ja nicht einfach trotzig sagen, ja, wir bauen einfach wieder Verbrenner und tun so, als würde sich die Welt um uns nicht drehen und dann wird nirgendwo in der Welt dürfen diese Autos mehr fahren und für den Binnenmarkt alleine können die 2 Millionen Menschen nicht produzieren. Also es gibt kein Zurück in dieser Entwicklung. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Doppeltransformation, das Ganze muss ja auch noch ökologisch verträglich sein. Ne? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir diese ökologische Revolution ja auch machen müssen. Ne? Und diese Quadratur des Kreises, vor der ein Wirtschaftsminister steht, eine ökologische Revolution und, oder Transformation von mir aus, und eine gigantische ökonomische Transformation, die größte in der Geschichte der Bundesrepublik hinzubekommen, das ist ja auch einfach eine Herkulesaufgabe, für die die Opposition eben auch keine Lösung weiß.
Ich habe mich gefragt, ob Armin Nasehi, den du wahrscheinlich kennst, ich habe den leider nie persönlich getroffen.
Ich habe in Lüneburg mal mit ihm diskutiert.
Ah, okay. Interessanter Mann, finde ich. Soziologe, ne? Mhm. Der neulich in einem Interview, das fand ich spannend, gesagt hat, vielleicht täte uns, also ich übersetze das so für mich, vielleicht täte uns ein bisschen Demut, ein bisschen Bescheidenheit gut. Nicht immer diese große Geste, der kritisiert diese große Geste, diese Debatte mit religiösen Zügen, wie er es nennt, ja, so nach dem Motto, du musst dein Leben ändern, ja, das machen Sonntagsredner, so sagt er das auch, Leitartikler machen das, wir müssen uns ändern, wir müssen anders leben, wir müssen gesünder leben, wir müssen nachhaltiger leben, wir müssen klimafreundlicher leben und so weiter. Und er sagt, dieses Fordern mit dieser großen Geste, das nervt die Menschen total, weil er sagt, wenn du mit so Sätzen kommst wie eine andere Welt ist möglich, ja, dann muss man sagen als Sozialwissenschaftler, nee, eine andere Welt ist vielleicht möglich, aber nicht per Dekret. Das ist komplett unrealistisch, ja. Und man kann auch nicht Menschen sagen oder einer Gesellschaft sagen, kehrt jetzt alle um. Weil er sagt,
es findet gibt, euch jetzt alle mal neu.
Es gibt genau die Gesellschaft nicht. Er sagt, ich habe auch die Politik noch nie gesehen. Ja, wenn man sagt, die Politik muss das jetzt machen, ja, dann muss man sagen, es gibt nicht die Politik, sondern es gibt in einer Demokratie, das fand ich einen interessanten Gedanken, es gibt Rede und Gegenrede. Und das ist ein sehr komplizierter Machtkreislauf. Es ist nicht die Politik, sondern es gibt sozusagen ein ewiges Abwägen, ein ewiges Ausbalancieren von Argumenten. Das bedeutet auch, dass man dann auch jede Stimme letzten Endes zu Wort kommen lassen muss. Und das bedeutet eben auch, dass man das dann vernünftig abwägen muss. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass Transformation, so beschreibt er das, evolutionär ist, das ist nicht Revolution, das ist nicht schnell, weil dann läufst du komplett mit dem Kopf vor die Wand.
Ich sehe den Unterschied zwischen evolutionär und revolutionär nicht, ne? Also revolutionär heißt von Wortsinne nach, ne, von Revolvere umwälzen. Und die erste industrielle Revolution hat über 100 Jahre gebraucht. Also die wirklichen Revolutionen, die die Geschichte der Menschheit nachhaltig verändert haben und dauerhaft und irreversibel verändert haben, waren ja die ökonomischen Revolutionen. Und politische Revolutionen, das kann man alles irgendwann wieder rumdrehen. So, und dann könnte man auch von der industriellen Evolution sprechen. Aber Revolution ist deswegen das bessere Wort, weil es die gesamte Gesellschaft umgewälzt hat. Aus einem Agrarstaat einen Industriestaat gemacht hat. Und deswegen habe ich kein Problem mit dem Wort Revolution. Revolution heißt nicht wie bei der französischen Revolution, dass da ein Parlament gestürmt wird und jemand aufgehängt wird oder Fahnen gehisst werden. Ja, sondern Revolution bedeutet Umwälzung, ja, entweder von wirtschaftlichen Strukturen oder eben von politischen Strukturen. Was mich bei Nassi so ein bisschen stört, ist, er ist immer sehr gut darin, sich auch so ein bisschen lustig zu machen darüber, ja, wenn Leute zu viel mit Moral umgehen. Das ist auch sein Denkansatz, ne? Er ist Systemtheoretiker einer Tradition von Niklas Luhmann, ja, ein ganz bedeutender Mann. Der konnte mit dem Wort Moral nichts anfangen. Der hat also immer alles, was mit Moral zu tun hatte, immer mit einem kalten Lächeln bekämpft. Und das macht Nassi auch, ja. Und macht sich so ein bisschen darüber lustig, ist ein sehr geistreicher und ironischer Mensch und macht sich dann immer lustig darüber, wenn jemand mit zu großen Forderungen kommt oder einen zu großen Gebrauch von Moral macht. Ja, und wahrscheinlich wünscht er sich, die Leute würden den Verbrauch an Moral normieren, wie die Größe von Nägeln und Schrauben. Also nicht einfach immer maßlos damit rumagieren. Auf der anderen Seite weiß auch Herr Nassi, wir brauchen einen enormen Bewusstseinswandel und das geht manchmal doch schnell. Wir hatten gerade von der jungen Generation gesprochen. In der jungen Generation sind schon ganz viele Dinge ganz anders als in unserer und in unserer Generation ist ganz viel anders als in der Vorstellungswelt unserer Eltern. Das kann sich innerhalb von 20, 30 Jahren kann sich das tatsächlich sehr viel verändern. Zum Beispiel das Bild der Frau in der Gesellschaft und so. Ne? Mhm. Aber wenn man es nicht immer wieder proklamiert und sagt, wir müssen und es tut mir leid, das wollt ihr nicht hören, aber das geht nicht mehr und das muss anders werden und so. Wie soll man es denn sonst machen? Man kann das doch nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen und kann sagen, ja gut, hier vollzieht sich jetzt ein gigantischer Strukturwandel, ein Umweltstrukturwandel zum Beispiel, der dazu führt, dass in 100 Jahren vielleicht die Erde für die meisten Menschen nicht mehr bewohnbar ist. Mhm. Ja, aber das ist so eine Anpassungsleistung, die braucht natürlich Zeit, ja, und man kann ja auch nicht von heute ruckartig irgendwas umstellen und so. Das ist doch das Dilemma. Wir können keine schnellen Veränderungen machen, weil wir die Leute verlieren. Und weil wir dann auch massive wirtschaftliche Einbrüche hätten.
Ja.
So. Ja. Darüber sollten wir uns nicht in die Tasche lügen. Ne? Irgendwo, wo in einer kapitalistischen Gesellschaft Verzicht gepredigt wird und umgesetzt wird, kommt es dann auch tatsächlich zum Verzicht, nämlich zum Lohnverzicht und Wachstumsverzicht und Wohlstandsverzicht und, und. Das ist keine Gesellschaft der Welt, die ich kenne, bereit zu tragen. Jedenfalls keine liberal-demokratische. Aber ich nehme an, die anderen auch nicht. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir diese ganz, ganz schnellen Veränderungen brauchen. Und damit ist jeder überfordert, der praktische Umweltpolitik macht. Jeder, egal wer es tut. Und am erfolgreichsten sind die, ja, die das Problem weglächeln und sagen, ja, komm, hätten wir immer Jod gegangen und komm, ist doch gut, dass wir mal nicht über das Klima reden, sondern über andere Dinge reden.
Und die sagen, Transformation kann ich nicht mehr hören.
Ja, genau, aber ausblenden.
Da,
ne?
Ja, aber du bist da ganz nah bei Nassi, der eigentlich genau das sagt. Der sagt, also Trägheit, ja, ihm geht es, glaube ich, um die Geschwindigkeit. Das, was du gerade beschrieben hast, ja, da kann auch eine Überforderung kommen. Er sagt, Religionen haben sich ewig daran abgearbeitet, dass der Sünder ja weiß, dass er sündigt, ja, aber er tut es trotzdem, ja. Mhm. Das heißt, wir wissen immer, da gibt es eine Kluft zwischen Reden und Verhalten. Das kennen wir alle sozusagen auch aus unserem eigenen Leben. Und es geht um die Frage, sind wir bereit, den Dingen ein bisschen Zeit zu geben? Ja, das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Geschlechterrollen. Nassi sagt eben, ja, wenn du dir überlegst, wie wir in den 70er Jahren über Frauen gesprochen haben, wenn es um Beruf und Ähnliches ging. Das ist mittlerweile weit, weit weg. Aber das hat sich nicht schlagartig verändert. Niemand hat gesagt, ab Montag sind jetzt Frauen auch richtige Menschen. Mhm. Ja, so beschreibt er das in seiner ironischen Art. Und hat er ja recht. Sondern das war ein Kulturwandel, der da in den Köpfen stattgefunden hat und der auch zeigt, was da alles geht. Und er macht ein letztes interessantes Beispiel aus Skandinavien und da kenne ich mich auch so ein bisschen aus. Die Amerikaner sind da auch in vielerlei Hinsicht, finde ich, ein gutes Beispiel. Niemand in Amerika wäre auf die Idee gekommen, das wäre auch politisch gar nicht machbar gewesen, Verbrenner zu verbieten, zu sagen, machen wir ja nicht mehr. Aber Aber sie machen es anders. Sie sagen, pass auf, dann wir fördern das andere ganz gezielt. Macht mit dem anderen, was immer ihr wollt, aber wir fördern jetzt, wir stupsen euch langsam. Nudging nennen das die Amerikaner. Nudging,
genau.
Ja? Wir stupsen euch so langsam in die eine Richtung. Ja? Mhm. In Skandinavien auch. Wie hat es Skandinavien geschafft, Autos aus den Städten immer weiter rauszukriegen? Da stehen keine Polizisten mit Gewehren, die Autos stoppen und so weiter, sondern man hat...
Ja, bei uns auch nicht.
Ja, nein, aber der harte Kulturkampf dort findet so nicht statt. Weißt du, was ich meine? Das keine ja,
die Skandinavier sind auch viel fügsamer, was das anbelangt.
Ja,
die Skandinavier haben bei in Skandinavien, also in Schweden hat sich das jetzt stark geändert, aber klassisch in Skandinavien ist das so, dass dieses Gemeinschaftsgefühl deutlich stärker ist, was auch daran liegt, dass es bevölkerungsärmere Länder sind.
Richtig.
Die Dänen haben schon das Gefühl, dass sie eine Familie sind. Die Deutschen überhaupt ganz und gar nicht. Ja, und deswegen ist dieses so Dahinschubsen, ne, so wie man das in guter Kindererziehung auch macht, ne, in Skandinavien viel, viel erfolgreicher als bei uns. Sowas kriegst du nicht in so großen Ländern hin. Ja, übrigens auch was, worüber wir hier mal unbedingt einen Podcast machen müssen. Ja, was ist eigentlich die richtige Größe, damit ein Land funktionieren kann? Ich habe nämlich den Verdacht, dass wir ein bisschen zu groß sind. Ja, dass wir diesen schweren, rostigen Tanker nicht gewendet kriegen. Ja, ich glaube, ich habe mal einen Schweizer getroffen, der leider inzwischen verstorben ist. Der hat ein Buch geschrieben über den Charme kleiner Länder. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Und das Buch ist viel ernster zu nehmen, als es im ersten Moment klingt.
Deswegen mehr Südtirol-Wagen an der Stelle.
Ja, müsste dir doch eigentlich ja, in die Karten spielen, der Charme kleiner Länder. Du hast ja gerade so skeptisch geguckt, aber lass uns mal darüber nachdenken.
Ja, das ist wahr. Richard, ein bisschen nachdenklich und möglicherweise klingt das alles viel destruktiver, als wir es eigentlich gemeint haben, aber tatsächlich fällt es im Moment gerade ein bisschen schwer, irgendwie sehr, sehr viel Optimismus zu verbreiten.
Ja, aber wir halten uns an Adenauer, ja? Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.
So. Genau, und so würde ich das auch sagen. Stefan Bratzl, Autokenner wie wenige andere in diesem Land, hat dieser Tage gesagt, ja, die Lage in der deutschen Autoindustrie ist sehr ernst, aber wir haben noch 4-5 Jahre. Und diese 4-5 Jahre müssen wir gut und clever nutzen. Und das nehme ich jetzt einfach mal ernst, was Herr Bratzl sagt, weil der kennt sich aus.
So, und deswegen werden wir nicht pessimistisch enden, sondern wir werden Hoffnung verbreiten. Und an all diejenigen, die jetzt gerade keine Hoffnung fühlen, kann ich nur sagen, Hoffnung ist kein Gefühl. Hoffnung ist eine Pflicht.
Ja, sehr schön. Richard, danke dir.
Ja, ich danke dir,
Markus. Hab eine gute Woche.
Ja,
du auch. Und ich werde jetzt Comics gucken.
Das ist
das Nächste, was bei mir auf dem Plan steht.
Am Strand von Naxos.
Genau. Danke dir sehr.
Ja, auf bald. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.